Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audiocasts zu CC2CV. Es ist die Folge 683 und jo, ich denke, dass wir noch ein paar Folgen dazu bekommen werden im Laufe der nächsten Jahre. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange ich das noch machen werde. Und es kommen Wünsche, dass ich es noch lange machen soll. Ich muss sehen, wie es mir geht, ob ich es kann, ob es klappt. Bei dem Audiocast, das ist vielleicht nicht von außen so einfach ersichtlich, aber für mich ist es anstrengender, den zu produzieren, als ein Video zu produzieren. Weil beim Audiocast, gut, ich muss erstmal aufnehmen, das ist relativ einfach, weil ich rede ja einfach nur, aber der Schnitt, der ist dann schon etwas herausfordernd, weil ich muss versuchen, auf jedes Geräusch zu achten und jeden Versprecher und eventuell korrigieren, was sehr selten vorkommt mit dem Korrigieren, also nachsprechen. Und naja, der Schnitt dauert doppelt so lange wie die Aufnahme mindestens. Ja, und dann kommt noch der Textkram und das Zeug dazu. Und wenn ich das an einem Tage wirklich hinbekommen will, naja, da sitze ich dann meine 8 Stunden mindestens, aber hochkonzentriert. Und dieses hochkonzentriert, das fällt mir also immer schwerer. Nicht, dass ich vergesslich würde oder sonst etwas, aber die hohe Konzentration über eine längere, über mehrere Stunden, muss man ja sagen, aufrechtzuerhalten, das macht mir Probleme. Dann bin ich hinterher fertig. Ich bin am nächsten Tag wirklich platt. Da brauche ich mir gar nichts vorzunehmen. Naja, gut, so viel zu dem Gejammer. Soll auch nicht regelmäßig wiederkommen. Nur, ich wollte es einfach mal ansprechen. Es ist nicht ohne. Beim Video ist es etwas anderes. Gut, da muss ich natürlich auch vorbereiten. Irgendwelche Sachen basteln, machen, löten, programmieren oder was weiß ich auch immer. Zumindest alles ausprobieren. Das ist eine andere Tätigkeit. Die verlangt nicht so eine ganz spezifische Konzentration auf Hören und Sehen. Den Schnitt ist Hören und Sehen. Und dann die Aufnahme, das ist ja, relativ einfach, weil wenn ich es vorbereitet habe, stelle ich mich dann dahin und dann rede ich eben eine halbe Stunde und da habe ich kein Problem damit, weil ich es ja vorbereitet habe. Da gibt es keinen Teleprompter, da gibt es kein Konzept, was ich ablesen oder sonst was müsste. Vielleicht schreibe ich mir mal irgendwelche Sachen auf, die ich mir nicht merken kann. Ja, und den Schnitt macht Thomas. Deswegen ist das Video für mich leichter zu produzieren als ein Audio. Nur, um es mal zu erklären. Dann sind wir soweit, dann könnten wir ja eigentlich anfangen mit den Themen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich habe wieder 30 Themen vorbereitet. Das sind Themen, die im Laufe des Monats für mich interessant waren, mit denen ich mich befasst habe, die ich mir weggespeichert habe und die ich heute in eine grobe Auswahl gebracht habe. Da sind 15 übrig geblieben. Die habe ich dann für mich nach Prioritäten sortiert und gehe sie jetzt von Anfang an und mal sehen, wie weit ich komme. Manchmal überspringe ich aber auch ein Thema, weil wenn das drankommt, denke ich mir, nö, so interessant ist es doch nicht. Also ich habe mehr nicht im Audiocast vorgetragene Themen in den letzten Jahren gesammelt, als die, die ich tatsächlich dann ins Mikrofon geplappert habe. Ja, plappern ist schon sowas. So, jetzt haben wir schon wieder die ersten 4,5 Minuten um und jetzt sollten wir wirklich mal anfangen mit dem eigentlichen Thema. In unserer mittlerweile unglaublich tief vernetzten Welt gibt es unzählige Daten. Daten, die wir jeden Tag online hinterlassen. Eine Fülle an Informationen, die für viele Menschen, Firmen, Institute, Organisationen sehr wichtig sind. Die Integration der digitalen Technologie in unseren Alltag zeigt die wachsende Bedeutung des Datenschutzes. Denn alles, was wir tun, hinterlässt Spuren. Besonders brisant ist für mich dabei die Nutzung personenbezogener Daten, zum Beispiel aus der Online-Werbung für Spionagezwecke. Das hat weitreichende Implikationen für die Privatsphäre und für die nationale Sicherheit. Also so groß ist der Wirkungskreis dieser Auswertung der Online-Werbung. Ja, jetzt können Sie vielleicht sagen, was soll der ganze Quatsch? Online-Werbung, ich bekomme Werbung, was ist daran Spionage? Ja, so linear darf man dabei nicht denken, denn Online-Werbung konzipiert ja gezielt Werbung und generiert daraus die Finanzierung unseres Internets, unserer Internetnutzung. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, denn die gesammelten Daten von Standortinformationsdaten bis zu persönlichen Vorlieben, die sind nicht nur für Marketer, sondern auch für Journalisten und für Geheimdienste besonders wertvoll. Der oft unzureichend gesicherte Zugang zu diesen Informationen, wir hören es ja jede Woche, dass irgendwo wieder ein System gehackt ist, irgendwo offen ist, irgendwo ein Leck ist, irgendwo Daten abgegriffen wurden, das eröffnet Wege für Überwachung und Spionageaktivitäten. Die Tragweite dieses Problems, die ist noch gar nicht in der Breite so in das Bewusstsein getreten, wie es eigentlich notwendig wäre. Überlegen Sie mal zum Beispiel die ausländischen Abhöraktionen. Ja, da hört man jetzt gezielt irgendwas irgendwo ab. Aber wie kommen denn diese ausländischen oder von mir aus auch inländischen Abhörer dazu, jetzt gezielt irgendwas oder irgendjemanden abzuhören? Die Möglichkeiten kommen aus der, wie ich eben schon sagte, Online-Werbung und den daraus gesammelten Daten. Die irische Bürgerrechtsorganisation ICCL hat jetzt schon in der zweiten Studie aufgezeigt, wie personen- und ortsbezogene Daten im Sicherheits- und Militärbereich kommerziell verbreitet werden. Ein niederländischer Radiosender zum Beispiel hat mithilfe dieser Daten Personen mit Zugang zu sensiblen Militärdepots, Einrichtungen identifiziert und auf die Risiken der Datenweitergabe hingewiesen. Mehr als 80 Gigabyte Standortdaten offenbaren ein System, in dem persönliche Informationen kommerzialisiert und potenziell missbraucht werden. Die Identifizierung von Personen mit Zugang zu Militärdepots und Justizvollzugsanstalten durch ihre Smartphone-Daten zeigt eine, ja, für mich vollkommen erschreckende Durchlässigkeit unserer digitalen Systeme. Die Antworten der Behörden auf diese Enthüllungen, die sind wie üblich total daneben, unbefriedigend, Zeugen von Dummheit und von Überforderung, dass man sich auch um den Scheiß da kümmern soll. Und weisen auch auf einen Mangel an Zuständigkeit hin. Der Zustand erfordert ein generelles Umdenken auf allen Ebenen. Die Nutzung von Daten aus Online-Werbung für Spionagezwecke unterstreicht die dringende Notwendigkeit, unsere digitalen Spuren zu sichern und unseren Datenschutz zu stärken. Es geht um den Schutz unserer Privatsphäre und unserer nationalen Sicherheit in einer Welt, in der Daten zur neuen Währung geworden sind. Wir müssen wachsam sein, um sicherzustellen, dass unsere Informationen nicht gegen uns verwendet werden. Vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt immer noch, wie kann denn das sein? Naja, mehr als 70% der personalisierten Werbung, die wir bekommen, ich nehme mich da aus, weil das meiste kriege ich gar nicht, aber wer mit seinem Dattelfon unterwegs ist, wer mit seinem Windows-Rechner unterwegs ist, der weiß genau, wie unmöglich viel Werbung er jeden Tag bekommt und wie wir darauf reagieren, wie lange wir brauchen, um sie wegzuklicken, was wir uns ansehen, welchen Links wir folgen. All das wird gespeichert. Wenn ich also zum Beispiel an irgendwelchen technischen Dingen interessiert bin, nach irgendetwas suche und bekomme dann auch speziell dafür wieder Werbung und reagiere auf diese Werbung und suche dann auch wieder danach oder kaufe sogar, dann kann man natürlich von außen sagen, aha, das ist der und der, der sucht immer nach solchen technischen Spitzfindigkeiten. Jetzt schicken wir dem wieder Werbung und irgendwann kauft er auch, weil er ganz speziell Werbung für diese Sachen bekommt. Warum sucht man nach sowas? Weil man Interesse daran hat. Wenn man Interesse daran hat, vielleicht will man es ja haben wollen. Der haben wollen Faktor ist ja immer dabei. Und so ist es natürlich auch mit, wenn ich mir politische Informationen suche, nach welchen suche ich, wo suche ich ganz speziell, wo gehe ich anschließend hin, wenn ich nach sexuellen Informationen suche, wenn ich nach Nahrungsmitteln oder sowas suche, nach dem Motto, also der isst nur Bitterschokolade, also schick mir den Werbung für Bitterschokolade, all diese Dinge. So, und genauso ist es, wenn ich mich militärisch irgendwo bewege. Dazu kommen natürlich noch mit dem Datafon die Standortdaten. Die werden ja mit gespeichert, die werden ja auch mit verkauft, die werden mit ausgewertet. Also wann bin ich wo und an welcher Situation, zu welcher Zeit informiere ich mich über bestimmte Themen. Das ist das große Problem. Das wurde bisher immer so ein bisschen, bisschen abgetan, so nach dem Motto, so schlimm ist das ja nun gar nicht oder so wichtig ist das vielleicht gar nicht oder so viel kann man ja da gar nicht daraus machen. Aber das ist falsch, das ist so nicht richtig. Ich glaube, eine der berühmtesten Antworten zu diesem Thema, der kam ursprünglich mal von Edward Snowden und der soll gesagt haben, jemand, der sagt, ich brauche keine Privatsphäre, weil ich nichts zu verbergen habe, ist genauso wie jemand, der sagt, ich brauche keine Meinungsfreiheit, weil ich nichts zu sagen habe. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Kommen wir mal zur Entspannung zwischendurch zu einem anderen Thema, und zwar diese sogenannten Balkonkraftwerke. Das sind also Kombinationen Solarzellen und dann Inverter, der aus dieser Gleichspannung, die anliegt und den Strom fließen lässt und dann aus diesem Gleichstrom, aus der Leistung, die von der Solarzelle kommt, einen Wechselstrom erzeugt. Weil wir haben ja zu Hause unser 230 Volt Wechselstrom in der Steckdose, aus der Steckdose. Und mit diesem Inverter stecken wir das wieder in die Steckdose rein. War bisher nicht so einfach erlaubt. Man musste eine Wiegerdose haben. Problem ist deutsch, typisch deutsch. Überall in Europa war es so, dass diese Inverter, also diese Wandler, diese Spannungswandler oder wie auch immer man das Ding richtig bezeichnet, dass die einen Schuko-Stecker hatten. Aber wir sind es ja gewohnt, dass wir einen solchen Stecker, in anderen Ländern ist er ein bisschen anders als bei uns, in die Steckdose stecken und dann fließt der Strom hinein. Nur bei diesen Invertern kommt der Strom da heraus. Das ist klar, wenn man dann das Ding anpackt, kriegt man ein Gewicht und braucht wahrscheinlich anschließend kein Solarkraftwerk mehr. Aber die Technik, die ist so weit, dass da eben keine Spannung anliegt an diesen Stecker, an diesen Polen. Die kann man also stundenlang anfassen, da passiert gar nichts. Die kann man noch nicht mal als Elektroschocker verwenden. Erst dann, wenn man das in die Steckdose steckt und die Elektronik in dem Inverter erkennt, aha, jetzt stecke ich in der Steckdose, da ist ja Spannung drauf, dann schaltet die rückwärts ihre Spannung auch ein und schickt dann den Strom, der vom Solarkraftwerk kommt, von der Solarzelle, in die Steckdose hinein. Und ziehe ich den Stecker raus, sagt er, da ist nichts mehr, wird kein Strom mehr abgenommen, mal gucken, ist noch Spannung da von außen, nein, und dann schaltet er wieder ab. Das geht so schnell, wir haben den Stecker noch nicht ganz aus der Dose, da ist das schon wieder abgeschaltet. Ja, in Deutschland musste man aber dann eine andere, ganz spezielle Steckdose haben, die mit berührungssicheren Kontakten gearbeitet hat, wo es nicht so war, dass man die offenliegende Pole hatte, die man anfassen konnte und dann feststellen konnte, dass da überhaupt kein Strom drauf ist. sondern das musste ganz spezielle Art sein, diese Wiegand-Dosen. Die durfte man aber auch nicht als Nichtfachmann montieren. Man musste also den Elektriker bemühen, wenn er denn dann mal Zeit gehabt hat und dafür noch viel Geld genommen hat. Und die Dose kostet ja nun auch einiges, der die an die Wand genagelt hat und angeschlossen hat. Und dann durfte ich mein Solarkraftwerk anschließen. Das ist weg. Unglaublich, das ist weg. Die meisten haben sowieso diesen Scheiß nicht mitgemacht, sondern haben das, was in Europa gang und gäbe war, auch bei uns eingesetzt, in die Steckdose gesteckt und gut ist. Aber jetzt wird man dafür nicht mehr bestraft. Ich weiß gar nicht, ob früher jemand bestraft worden ist, denn wer will denn das kontrollieren? Gut, man sieht, der hat außen ein paar Zellen da, aber dann das Recht, daraus abzuleiten, jetzt komme ich in deine Wohnung und gucke, ob du da eine Wiegand-Dose hast oder ob du das anders gemacht hast, war, glaube ich, bisher nicht so einfach. Also, mit den Stimmen von FDP, hört, hört, die sind dafür, Grünen und SPD, ist beschlossen worden am 26. April in diesem Jahr, also 2024, das sogenannte Solarpaket. Dieses soll generell die Installation von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien in Deutschland forcieren. So lautet die Meldung. Also, wie sieht die Regelung denn jetzt aus? Bisher musste man ja nicht nur diese Wiegand-Dose haben, man musste auch beim Netzbetreiber anmelden, dass man ein solches Solarkraftwerk betreibt und dass man das in das Stromnetz einspeist und was weiß ich nicht alles. Und der Bundesnetzagentur musste man ja auch Bescheid sagen, die haben nämlich zu wenig Arbeit, die kriegen ihren Kram zwar nicht geschafft, aber das ist alles weg. Jetzt ist es so, solche Solarkraftwerke, da ist die maximale Einspeisleistung erhöht worden auf 800 Watt. Ich darf also 800 Watt einspeisen. Das muss ich nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden, sondern nur noch anzeigen bei der Bundesnetzagentur, damit die das in irgendein Register eintragen können. Ich weiß nicht warum. Irgendeinen Grund wird es wohl geben. So, und das war's dann. Das heißt, ich gehe in irgendeinen Baumarkt, sag, hier hast du Kohle, gibst du mir Solarkraftwerk, häng mir das an meinen Balkon. Mein Vermieter darf auch nicht mehr dagegen meckern, sondern ich habe das Recht, auch als Mieter das zu machen. Und den Spannungswandler und dann eine Leitung in meine Steckdose zu Hause rein und fertig bin ich. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, man muss natürlich sagen, was passiert denn jetzt? Also, solange wie die Sonne brezelt, wird in mein Stromnetz zu Hause dieser Strom eingespeist und der wird mitverbraucht. Das heißt also, wenn ich weniger brauche, als das Solarkraftwerk liefert, fließt kein Strom von außen über meinen Zähler in mein Netz hinein. Und das kostet, ich bezahle also keinen Strom mehr. Wenn ich mehr habe, als ich verbrauche, dann wird das in das öffentliche Netz eingespeist. Dazu dreht mein Zähler, mein Stromzähler, rückwärts. Das heißt also, er baut da so ein Guthaben auf. Theoretisch könnte ich das jetzt verkaufen, diesen überschüssigen Strom. Aber dann gelten diese Regelungen alle nicht mehr. Dann muss ich es wieder beim Netzbetreiber anmelden, dann muss ich wieder bestimmte Zähler haben, dann muss ich wieder was, dann und so weiter. Also nur für uns, die wir Kleinstromerzeuger sind, da können wir das machen, dass wir ohne Anmeldung nur mit der Eintragung im Bundesregister, wie das Ding da auch heißt, aber da gibt es im Internet den Anmeldeformular und wenn man sowas kauft, kriegt man das auch dabei, habe ich jetzt eine ganz einfache Möglichkeit und kann sinnvollerweise sagen, ich versuche mir ein bisschen Strom zu erzeugen. Ich habe es mal versucht zu rechnen, so an meinem Standort und wir wollen ja auch sowas aufbauen. Es liegt seit einem Jahr bei uns rum, wir haben nicht die Zeit gefunden, das aufzubauen. Wir wollen da im Video auch einige Beiträge darüber bringen, wie man das macht und worauf man achten sollte und so weiter. Da habe ich dann auch mal gerechnet. Also nach meiner Schätzung ist so im mittleren Bereich in Deutschland damit zu rechnen, dass sich bei den heutigen Preisen ein solches Balkonkraftwerk nach 5 bis 8 Jahren amortisieren könnte. Wenn die Preise natürlich sinken, die Einkaufspreise, wird es schneller gehen. Wenn der Strom tatsächlich noch teurer werden sollte, den wir einkaufen müssen von den Kraftwerken oder so, dann wird es auch schneller gehen, aber davon ist erstmal nicht auszugehen. Also man sollte nicht glauben, dass man das Geld innerhalb vom Jahr wieder rein hat oder von 2 oder von 3, das ist illusorisch. Wenn, muss man langfristig denken. Nur, ich finde es schon mal positiv, dass die Politiker endlich ihren Arsch so weit bewegt haben, dass man einfach eine Solarzelle nimmt, den Wandler, der muss natürlich zugelassen sein, denn Sicherheit wollen wir ja alle haben. Wir wollen ja nicht irgendeinen Bastelkram haben und dann die Bude abfackeln und dann das Ding in die Steckdose und schon haben wir die Möglichkeit, selbst, na, erzeugen tun wir ja nicht, aber selbst gewonnenen, geernteten Strom selbst zu verbrauchen und damit unseren Verbrauch, den wir von außen bisher bekommen haben, zu mindern. Finde ich, es war an der Zeit. Wer mehr einspeisen will und so weiter, das sind andere Regeln, der muss sich darüber informieren. Das ist dann nicht so einfach, sondern es ist genauso kompliziert, wie es bisher schon war. Der Bundesnachrichtendienst. Von den einen gehasst, von den Politikern, zumindest von den Innenpolitikern geliebt, den brauchen wir. Das ist, steht vollkommen außer Frage. Und der hat ja in den letzten Monaten auch einige Erfolge gehabt. Ob man das Erfolg nennen kann, dass man Verbrecher, Spione und ähnliche fängt. Ja, für den ist es natürlich ein Erfolg, aber besser wäre es, man würde überhaupt keine haben. Naja, egal. Der greift aber überall Daten ab. Er muss, um arbeiten zu können, muss er natürlich auch Zugang haben. Aber es muss ja auch irgendwo Grenzen geben. Er muss ja irgendwie reglementiert werden. Und wenn wir nach Frankfurt schauen, in Frankfurt am Main, das meine ich, da steht der größte Internetknoten der Welt. Das ist DE-CIX. Jeden Tag laufen über diesen Knoten Daten aus Europa und aus anderen Ländern, auch aus China und Russland. Der Bundesnachrichtendienst überwacht den grenzüberschreitenden Datenverkehr. Dazu hat er die besondere Erlaubnis vom Bundesinnenministerium. Ist ja alles okay. Aber dieser Betreiber dieses Datennetzknotens, der sagt, Moment mal, der BND, der überwacht ja nicht nur den grenzüberschreitenden Verkehr, sondern auch Datenverkehr, der innerhalb von Deutschland abläuft. Und jetzt hat dieser Betreiber, dieser DECEX, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geklagt. Seit, ich glaube, vergangene Woche oder so, oder vorvergangene Woche, ist dieser Fall jetzt anhängig und das Bundesverwaltungsgericht befasst sich damit. Und DECEX wirft dem BND vor, diesen deutschen Datenverkehr zu überwachen, was rechtswidrig ist. Der BND und auch die Bundesregierung, die bestreiten das, dass das der Fall ist und dass es rechtswidrig ist. Thilo Weichert sagt vielleicht dem einen oder anderen noch etwas. Thilo Weichert war mal Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, glaube ich. Und der hat sich auch mit dieser Thematik befasst. Und der findet also auch, dass hier nicht nur der gesamte europäische und auch viel internationale Datenkommunikation in Frankfurt durch den BND überwacht wird, sondern wenn man beispielsweise auch eine Webseite abruft oder eine E-Mail verschickt, sagt er, dann werden diese Daten auch über diesen Knoten geleitet. In der Konsequenz heißt das, eine Sicherheitsbehörde hat Zugriff auf die Daten, kann sie dann abgreifen und damit einen Großteil des Internets kontrollieren oder überwachen oder ausspähen. Aber ausspähen ist ja wieder negativ belegt. Das machen dann die Bösen und die Guten, die kontrollieren es. Und was ist da passiert? Gut, hier kommt wieder Edward Snowden. Der hat 2013 in dem Untersuchung der NSA nachsehen können und hat die Informationen daher, dass praktisch der gesamte Datenverkehr, der über DECEX läuft, gesplittet wird. Das heißt, man teilt ihn auf, kopiert ihn im Grunde genommen. Und von diesen Daten, die über diesen Knoten laufen, wird eine Kopie für den BND erstellt. Andere Nachrichtendienste, wie die Briten oder die Amerikaner, und also NSA und GCHQ, die werden vom BND mit Informationen beliefert. Die bekommen nicht die Rohdaten, aber die bekommen Informationen, die der BND daraus gewonnen hat. Welche, sagt er natürlich nicht. Ob noch weitere Geheimdienste oder irgendwelche anderen Organisationen vom BND beliefert werden, das weiß man nicht. Denn im Grunde beliefert der BND nur die westlichen Geheimdienste. Der hat sogenannte Selektoren, beispielsweise wenn über den Knoten Internetadressen laufen oder Telefonnummern oder Namen, und wenn dann die Rechner, die diesen Verkehr überwachen, diese Selektoren finden, die in einer Kommunikation, egal welcher, auch E-Mails oder was weiß ich was, dann wird diese Nachricht automatisch an den BND weitergeleitet und gespeichert. Oder an die NSA, wenn dieser Selektor von den USA, von der NSA eingepflegt worden ist und der BND hat den dann in seine Überwachungssoftware eingebaut, dann, das ist ja im Grunde genommen nur eine Liste, wo drin steht, wenn das, dann mach, dann wird es automatisch weitergeschickt. Ob das nun so richtig ist, wenn ich meiner Oma eine E-Mail schicke mit einer Telefonnummer, vielleicht mit einer in Russland oder was weiß ich was, und der BND schickt diese E-Mail dann als Kopie an die NSA. So konstruiert man sich das im Moment, könnte es aussehen. Also, wir müssen abwarten, was das Bundesverwaltungsgericht dazu sagt, denn bisher ist der Netzknotenbetreiber gesetzlich verpflichtet, die Ableitung dieser Daten zu dulden. Denn der BND hat nach dem Artikel 10 grenzüberschreitenden Datenverkehr zu überwachen. Der Netzknotenbetreiber sieht das schon seit längerer Zeit kritisch, aber das Problem ist, als Betreiber muss er laut Gesetz mit dem BND kooperieren. Ist ja auch richtig. Er befindet sich also in einer Zwangslage. Auf der einen Seite muss er kooperieren, auf der anderen Seite ist er davon abhängig, was die öffentliche Meinung sagt und was die Datenschutzgesetze sagen, kann aber wiederum nicht kontrollieren, ob das, was er ableiten muss, auch dann vom BND unter datenschutzrechtlichen Bedingungen weiterverarbeitet wird. Also Snowden hat auch da in Anführungszeichen Schuld daran, dass jetzt hier mal ein Gericht draufsehen muss und muss mal sehen, was die Juristen, die sicherlich viele Fachleute dazu hören werden und eventuell auch noch Beweise versuchen dazu zu bekommen, mal sehen, was dann passiert. Im BND-Gesetz ist übrigens vorgesehen, dass maximal 20% des grenzüberschreitenden Telekommunikationsverkehrs vom BND überwacht werden kann. Eine derartige Auswahl von Nachrichten, die ist aber gar nicht mehr möglich, denn jetzt wird man abwarten müssen, was das Bundesverwaltungsgericht zu diesen Regelungen sagt, wie es diese Regelung auslegt und wie es beurteilt, was im Moment der BND macht. Also die Möglichkeit, dass man die Daten vorselektiert, wäre ja zum Beispiel gegeben, wenn man die Internetendung wie .de oder so etwas oder auf die Telefonnummern, die Landes- und Ortsvorwahlen achtet und dann sagt, okay, die schließen wir alle aus. Also technisch hätte man sicherlich eine Möglichkeit. Wäre vielleicht nicht ganz einfach, aber ziemlich einfach. Und dann hätte der BND natürlich nach Gesetz seine Aufgaben und Pflichten auch erfüllt, wenn er nur den grenzüberschreitenden Verkehr, der nicht unseren inneren, Deutschland-inneren Verkehr betrifft, überwachen würde. Ja, es hat also keiner aufgepasst bisher, es hat keiner geguckt. Der BND hat einfach zugeschlagen und es ist so wie überall, wo kein Richter, da kein Kläger. Zum Glück ist jetzt da ein Richter dran. Soll ich Sie mal richtig erschrecken? Naja, da kommt etwas auf uns zu, was wirklich schrecklich werden könnte. Sagt Ihnen der Name Doktolib etwas? Schreibt sich Doctolib. Das ist eine Firma, die wurde 2013 in Frankreich gegründet. Bereits 3 Jahre später hat das Unternehmen landesweit schon über mehrere Dutzend Standorte verfügt und 230 Beschäftigte gehabt. Weitere Jahre später, also in Deutschland, wenn wir auf 2019 gucken, macht Doctolib bereits einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro auf dem Markt aus. Das Unternehmen ist damit in nur 6 Jahren zu einem Marktführer, einem Marktbeherrscher aufgefallen. So, jetzt muss man eigentlich mal darüber reden, was ist das denn eigentlich? Doctolib ist ein Unternehmen, was sich nach meiner Meinung als Schmarotzer zwischen Ärzte und andere medizinische Einrichtungen und uns als Patienten hineindrängt. Das heißt, sie bieten ihre Dienste zum Beispiel einem Arzt an und gehen zu einem Arzt und sagen, du pass auf Arzt, wir machen für dich alle deine Termine. Du gibst uns deinen Terminkalender und sagst, wenn Kunden anrufen, wir machen keine Termine mehr mit dir, gehst du zu Doctolib. Und wir verwalten die Termine und geben dir als Arzt, als Arztpraxis die Termine dann weiter. Das geschieht aber dann so, dass man tatsächlich die EDVs miteinander vernetzt und im Arztrechner sieht er dann sofort seine Termine, was Sache ist. Ja, hört sich doch noch mal ganz gut an. Ja, aber die Ärzte müssen dafür natürlich bezahlen, etwa knapp 140 Euro im Monat. Und dieser Doctolib, der aber als Dienstleister quasi auch für uns als Patienten auftritt, macht das für den Patient kostenlos. Aber wenn ich diesen Dienst von Doctolib in Anspruch nehmen will, muss ich mich bei ihm registrieren. Das heißt also, der will von mir Nutzerdaten haben. Und das ist jetzt schon problematisch, das Unternehmen, diese Doctolib, erhält von den Ärzten natürlich auch die Nutzerdaten. Das heißt, wenn mein Arzt daran teilnehmen würde, würde er sagen, hier, der Wolfgang Rudolf, so und so, geboren, wohnhaft und so weiter, das ist mein Patient, wenn der anruft, dann kannst du mit ihm einen Termin machen. Aber dann weiß Doctolib, eine nicht-medizinische Einrichtung, irgendwo hat ja seine Datenbanken stehen oder sowas, weiß der, wer ich bin, weiß vielleicht auch, warum ich Termine mache, denn ich muss ja angeben, was will ich denn? Habe ich wieder Schweißfüße oder tun mir die Ohren weh oder aus welchem Grund? Will ich das? Es gibt ja auch noch andere Sachen, die unangenehmer sind als Schweißfüße. Weiß ich auch, was Doctolib macht mit diesen Patientendaten? Gibt es die weiter an Versicherung? Kann ein Arbeitgeber eventuell Daten kaufen bei Doctolib und sagen, hör mal, der Wolfgang Rudolf, der will hier bei mir einen Job haben als so und so. Ist der eigentlich gesund oder muss ich damit rechnen, dass der 180 Tage im Jahr krank ist? Ich weiß es nicht. Also, dass ein solches Unternehmen Zugriff auf Patientendaten bekommt bei meinem Arzt, dann würde ich meinen Arzt sofort verklagen. Denn die Gesundheitsdaten darf er nicht herausgeben. Das kann man schlecht überprüfen. Da müsste ja von staatlicher Seite mal irgendetwas passieren. Mittlerweile hat diese Doctolib einen Marktanteil in Deutschland von 60%. Das heißt, es gibt auch noch andere Unternehmen, die so etwas machen. Und diese Stammdaten, die benötigt werden, um dieses Terminmanagement zu betreiben, die sind relativ umfangreich. Also Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer, Patientennummer, Versicherungsstatus sowie auch in Notizen, die die Ärzte gemacht haben in meiner Krankenakte. Und da steht dann natürlich auch der Besuchsgrund drin. Weswegen gehe ich zum Arzt? Habe ich Zipperlein oder fallen mir die Haare aus? Das ist natürlich für Gesundheitseinrichtungen, um es allgemein zu sagen, bequem. Sie brauchen sich da nicht mehr drum zu kümmern. Ich kenne das bei meinem Arzt, da sitzen immer 2-3 Mädels, die den ganzen Tag nur am Telefon sitzen. Und das fällt dann quasi weg. Da braucht nur noch eine zu gucken und nach den Terminen. Ja, und das ist im Grunde genommen alles. Aber es gibt bereits Ärzte und es gibt schon Beschwerden von Patienten, die versucht haben, einen Termin bei ihrem Arzt zu machen und wurden abgewiesen und gesagt, du musst zu Dr. Lipp, wir machen keine Termine mehr. Und dann mussten die sich anmelden bei Dr. Lipp, damit sie bei ihrem Hausarzt oder ihrem Facharzt einen Termin bekommen haben. Das geht natürlich nicht. Denn auf diese Weise sammelt ja Dr. Lipp nun Daten von Patienten und erhält ja eine derartige Macht über diese Daten. Das ist fast unglaublich. Übrigens, Dr. Lipp, das ist sicherlich an den meisten vorbeigegangen, hat 2021 den Big Brother Award erhalten, wegen dieser Machenschaften. In Frankreich ist übrigens der Anteil, da sind sie ja gegründet worden, von höher als 60%. Ich weiß aber nicht, wie viel. Ich habe es nirgends rausgefunden. Insgesamt, nach eigenen Angaben, hat Dr. Lipp rund 80 Millionen Personen in seinen Datenbanken erfasst. Und europaweit nutzen ca. 900.000 Angehörige von Heilberufen diesen Dienst. Hier bei uns in Deutschland sind es etwa 70.000 niedergelassene Ärzte und Therapeuten. Therapeuten, ja? Also gehst du zu deinem Therapeuten, weiß Dr. Lipp natürlich auch, was Sache ist. Und die Notizen von dem Therapeuten haben die vielleicht auch. Es ist also sehr, sehr schlimm, dass so etwas einfach sich so aufbauen kann, dass der Staat da überhaupt nicht drauf guckt, dass da kein Staatsanwalt kommt, dass da kein Datenschutzbeauftragter kommt und dass denen auf die Finger gehauen wird. Und es ist genauso schlimm, dass manche Ärzte keine Termine mehr machen. Wie weit das geht, da gibt es einige Fallbeispiele. Da ist zum Beispiel ein Patient, der hat gesagt, ich gehe zum Arzt, ich habe dem Arzt meine Telefonnummer nicht gegeben, ich will da von dem nicht angerufen werden, und macht dann vor Ort beim Arzt in der Praxis einen Termin, und dann sagt man ihm, können wir nicht machen, müssen wir erstmal gucken, wo wir dich irgendwo reinkriegen, und er geht nach Hause und bekommt zu Hause einen Anruf oder eine Information auf seinen Telefon, dass dann und dann der Termin für ihn beim Arzt eingetragen worden ist. Da kann man sehen, dass hier Daten nicht nur von dem Arzt und von Dr. Lipp zusammengetragen werden, sondern auch noch auf irgendwelchen öffentlichen Registern, denn die sind ja an seine Telefonnummer gekommen. Ich weiß aber nicht, ob das Festnetz oder ob das Telefon war, denn einige andere sind auch angerufen worden, obwohl sie nicht per Telefon informiert werden wollten von ihrem Arzt. Also die Probleme sind oder wachsen ins Unermessliche. Mitte März hat Dr. Lipp übrigens bekannt gemacht, dass es die Ausschreibung der Charité gewonnen hat. Das heißt, Charité, die europaweit größte Universitätsklinik, die in Berlin ist, die planen die Einführung eines Patientenportals, das aus dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz gefördert wird. Und Charité hat also, ich glaube, über 100 Kliniken und Institute. So, und die arbeiten mit denen zusammen. Das heißt also, die kompletten Daten von denen werden möglicherweise auch bei Dr. Lipp künftig gehostet. Im Januar hat Dr. Lipp übrigens verkündet, dass sie mit dem ADAC kooperieren. Man schreibt da so schwurbelig, dass man einen gemeinsamen, niederschwelligen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung ermöglichen will. Das ist also dann so eine Integration von Dr. Lipp Arzt Terminbuchung, die in der ADAC Medical App mit eingebaut werden soll. Nutzer können also dann von unterwegs oder von zu Hause aus rund um die Uhr Termine vereinbaren, auch über diese ADAC-Applikationen, die sie haben. Und man sagt eben, dann haben sie eben alle den Überblick. Man kann also Tag und Nacht, dann 7 Tagen in der Woche immer Arzttermine buchen und was weiß ich nicht alles. Alles wunderschön. Wir bezahlen mit unseren Daten. Jeder weiß, ob ich einen Pickel am Hintern habe oder nicht. Jeder kann das kaufen und jeder kann es verwenden. Ich finde, solche Sachen wie Doktolib gefährden unsere Demokratie, gefährden unser Privatleben, gefährden unseren allerinnersten Bereich, in dem wir leben, in dem wir uns sicher und geschützt fühlen sollen. Es gibt wohl mehrere Datenschutzgutachten mittlerweile, die Doktolib kritisieren, aber da ist noch nicht mehr passiert. Ich möchte nur, wenn Ärzte hier dabei sind und hier zuhören, nochmal darauf hinweisen, nach § 203 StGB machen sich Personen, die Heilberufe ausüben und an der ärztlichen Berufstätigkeit Mitwirkende, strafbar, wenn sie Patientengeheimnisse offenbaren oder dazu Beihilfe und Anstiftung leisten. Der Vorwurf der Strafbarkeit trifft nicht nur den Dienstleister selbst, sondern auch Ärzte und sonstige Gesundheitsfachkräfte, die das Terminmanagement von Doktolib verwenden. Also überlegt euch sehr gut, ob ihr da mitmachen wollt, denn ich werde auf jeden Fall jeden Arzt verklagen, der meine Daten an Doktolib weitergibt. Übrigens, die Ärzte, die daran teilnehmen, die geben auch Daten von den Patienten an Doktolib, die bei Doktolib weder angemeldet noch willens sind, sich jemals da anzumelden. Das ist Deutschland. Das ist unsere verschlafene Politik, die nicht in der Lage ist, uns als Bürger zu schützen, großartige Gesetze machen, irgendwelchen dummen Mist machen, dass wir im Internet nicht mehr richtig surfen können mit ihren Cookies und den ganzen Kram und mit wegklicken müssen und hin und her. Und auf der anderen Seite aber die wichtigen Daten nicht schützen. In China hat man an der Harbin Engineering University ein altes Prinzip wiederbelebt, muss man sagen, mit dem man künftig U-Boote, die ja durch den Widerstand im Wasser relativ langsam unterwegs sind, künftig sehr schnell werden lassen kann. Und nicht nur das, sondern auch nahezu unhörbar. Bisher kann man ja unter Wasser dadurch, dass das Wasser dichter ist als die Luft, sehr gut andere U-Boote orten oder Schiffe oder alles Mögliche, was sich im Wasser bewegt, indem man einfach nur hört, weil der Schall sehr weit reicht. Und da man die Laufzeit weiß, kann man auch die Entfernung bestimmen und so weiter. Jetzt hat man hier Folgendes gemacht. Man hat einen Laserantrieb entwickelt mit einer Leistung von 2 Megawatt. Das ist dann entsprechend eine Schubkraft von fast 70.000 Newton. Und das wurde in der Tageszeitung South China Morning Post vorgestellt, wurde allerdings auch von einigen anderen wissenschaftlichen Zeitungen bestätigt, dass so etwas kommt. Und der Antrieb, der kann unter anderem auch für Torpedos benutzt werden. Dieser Unterwasserantrieb, der durch einen Phaser-Laser induzierte Plasma-Detonationswellen erzeugt, hört sich an wie Krach oder so, aber ist es eben nicht. Dabei werden Laserimpulse durch Glasfasern, also Lichtwellenleitern, geleitet, die am Rumpf eines U-Bootes angebracht werden. Durch diese Laserimpulse wird im Wasser ein Plasma erzeugt. Die Ausdehnung des Plasmas, dadurch entsteht eine Detonationswelle, die das U-Boot vorantreibt. Vorgestellt wurde das System auch in der Fachzeitschrift Acta Optica Sinistra, auch eine chinesische Zeitschrift. So, und dieses Konzept, naja, das haben die Japaner schon vor mehr als 20 Jahren versucht umzusetzen in die Praxis, aber sie hatten da ein bisschen Probleme damit, weil diese Detonationswellen sich von einem Punkt aus in alle Richtungen ausbreiten. Und wenn ich nach allen Richtungen drücke, bewege ich mich gar nicht. Die Chinesen haben es also jetzt geschafft, diese Wellen in eine bestimmte Richtung zu zwingen und damit einen Vortrieb zu erzeugen. Außerdem verdampft dieser Laser das Wasser um das U-Boot herum. Und dadurch entsteht eine Blase und dadurch ist der Wasserwiderstand nicht mehr da. Sondern diese Blase schwebt im Wasser und innerhalb dieser Blase befindet sich das U-Boot und durch diesen nicht mehr vorhandenen Wasserwiderstand kann das U-Boot jetzt viel, viel schneller, viel höhere Geschwindigkeiten erreichen, als wenn es direkt im Wasser wäre. Und das bedeutet aber auch, dass sich das U-Boot fast unhörbar durch das Wasser bewegen kann. Ob dieser Antrieb schon einsatzbereit ist, naja, da habe es keinerlei Hinweise darauf, auch keine praktischen Versuche hat es wohl gegeben. So im Modell hat man diese Versuche gemacht, aber in der Wirklichkeit, also bei einem wirklichen Unterwasserfahrzeug, habe ich noch keine Informationen gefunden, dass es da tatsächlich schon mal ausprobiert worden ist. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich werde mich dann nächste Woche gleich dran setzen, um das nächste Video zu produzieren, weil ich dann 2 Wochen im Urlaub bin, dass ich mir das noch erlauben darf, mal so richtig schön entspannen und hoffe, dass ich dann gekräftigt wieder zurückkomme. Video, wer ist neugierig, wer will das Thema wissen? Ja, es geht um medizinische Geräte. Es geht um irgendetwas, mit dem man so ein paar Biodaten messen kann. Und da gibt es ja verschiedene Sachen, so Pulsuhren, die aber noch mehr können und mittlerweile auch Ringe und sowas. Und ich will mir die Sachen ansehen. Das heißt, ich trage sie im Moment schon hier. Ich habe also schon an meinem dicken Mittelfinger der linken Hand, geht nicht anders, einen solchen Ring und eine Uhr, obwohl ich keine Uhren trage, so eine Pulsuhr. Was zeigt er mir? Puls 63, 62. Also mich regt hier nichts auf. Ich bin mit meinem Audiocast am Ende. Ich freue mich auf die Videoproduktion nächste Woche. Die macht bestimmt wieder Spaß mit Thomas zusammen. Und nach der Videoproduktion, naja, am Wochenende darauf mache ich mich auf, gen Norden. Wer mich kennt, weiß wohin. So, das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und glücklich der, der noch ein Bitti hat. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.